Crime Insights Plus. Hefenstimmen.
Um präventiv handeln zu können, ist es entscheidend, die Hintergründe und die Ursachen von Verbrechen zu verstehen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, bei Crime Insights Plus Hefenstimmen. Authentische Stimmen, authentische Schilderungen. Ich bin Daniel Smeritschnik, Kriminologe. In den nächsten Minuten hören wir die authentische Stimme einer Person, die abweichendes Verhalten gezeigt hat. Hier, bei Hefenstimmen, liegt mein Fokus darauf, tiefgreifende Einblicke in die komplexen Hintergründe kriminellen Verhaltens zu gewinnen und dabei die Vielschichtigkeit des menschlichen Verhaltens zu beleuchten, ohne die verübte Straftat zu rechtfertigen.
Warnung! Bevor du fortfährst, möchte ich dich dringend darauf hinweisen, dass der folgende Podcast möglicherweise emotionales und belastendes Material enthält, einschließlich schweren Themen wie Trauma, Verlust und Gewalt. Dieser Inhalt ist ausdrücklich nicht für Kinder und Jugendliche geeignet und es wird empfohlen, dass nur Personen in angemessener emotionaler Verfassung weiterhören. Meine Absicht ist es, wichtige Themen zu beleuchten, ohne Schaden zu verursachen. Dennoch ist es unerlässlich, sich der möglichen emotionalen Belastung bewusst zu sein und sicherzustellen, dass du in der Lage bist, solche Inhalte zu verkraften, bevor du die Folge anhörst. Ich danke dir für dein Verständnis und deine Achtsamkeit.
28 Jahre alt, Herr M., 7 Verurteilungen, jetzt hat er die 8. Verurteilung erhalten und sitzt derzeit eine 2-jährige Haftstrafe ab. Verurteilt wegen Drogen, Körperverletzung und Diebstahl. In diesem Zusammenhang herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Vor allem, dass du das uns ermöglicht, in deine Geschichte reinzuschauen und auch bereit bist, von dir zu erzählen. Du hast erwähnt in unserem Vorgespräch jetzt, dass du ja mit 21 Jahren das erste Mal in Haft gekommen bist.
Ja.
Hast in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass es doch sehr spät ist.
Ja.
Vor den Jahren, weil deine Freunde, in dem, wo du dich bewegt hast, in deinem Freundschaftskreis, sehr viele schon in der Jugendanstalt waren. Vielleicht möchtest du schon mal kurz erzählen, was war der Anlass, dass du damals mit 21 Jahren eben festgenommen worden bist und auch verurteilt worden bist und dann eben eingesperrt worden bist.
Es war wegen 80 Gramm Heroin, bin ich verurteilt worden, wegen Zeugenaussagen. Es ist dazu gekommen, ich habe eine Schlägerei gehabt, habe dort mein Telefon verloren und das Telefon ist gefunden geworden von dem Opfer, was ich geschlagen habe. Der hat 2 Wochen später eine Hausdurchsuchung gehabt und dann ist mein Telefon dort gefunden geworden. Und die Kripo-Polizei hat es aufgemacht und dadurch bin ich das erste Mal erwischt geworden.
Ich darf dich einladen, du darfst eben Dialekt da reden, weil dann wird es vielleicht ein bisschen anstrengend für dich, wie für mich als Vorarlberger.
Ja.
Da mal locker im Dialekt reden, die Leute verstehen uns schon, wenn sie wollen.
Passt.
Und dann bist du eben dann verurteilt worden damals, das heißt, du hast schon eine lange Vorgeschichte, vermutlich mit Drogen.
Ja.
Wann hast du damals angefangen zu konsumieren?
Mit meinem 17. Lebensjahr habe ich angefangen zu verkaufen und mit meinem 18. Lebensjahr habe ich zum Konsumieren angefangen.
Selber dann, okay.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf dein 21. Lebensjahr, dann hast du bist dann damals, hast dann eben die Schlägerei gehabt.
Ja.
Das wurde, kam dann zu einer Festnahme.
Ja.
Und dann wurdest du dann in Untersuchungshaft genommen.
In Untersuchungshaft nicht. Ich bin zur Kriminalpolizei gerufen geworden. Dort habe ich eine Aussage machen müssen. Ich habe Gott sei Dank einen guten Anwalt gehabt. Der Anwalt hat zu mir gesagt, dass ich jetzt ins Krankenhaus Wagner-Jauri gehen soll, dort einen Drogenentzug machen soll und mit der Bestätigung dann zu Gericht erscheinen soll. Und dann habe ich das erledigt und bei der Gerichtsverhandlung habe ich dann eine Bedingte bekommen, diese 8 Monate auf 3 Jahre. Ich habe leider meine Auflagen nicht eingehalten und dann habe ich einen Haftbefehl gekriegt weil ich es nicht eingehalten habe, war 13 Monate auf Flucht und dann haben sie mich das erste Mal erwischt.
Das heißt, du hast dann eben der Strafantritt, das heißt die Aufforderung zum Strafantritt bekommen.
Ja.
Bist dann aber geflüchtet.
Ja.
Bist du da in Österreich geblieben oder hast du das Land verlassen?
Nein, ich bin in Linz, wo ich halt gewohnt habe, bin ich geblieben und es war einfach ein Katzen- und Maus-Spiel mit der Polizei. Die sind halt bei der Mutter zu Hause immer aufgetaucht. Mutter hat gesagt, geh endlich zur Polizei. Aber für mich war das in der Zeit nicht möglich. Ich wollte es selber einfach nicht, weil es selber auch konsumiert. Ich habe gewusst, ich muss einen Entzug machen und dass ich einen Entzug dann im Gefängnis mache. Am Anfang habe ich ein bisschen Respekt vor dem Gefängnis gehabt und ein bisschen auch Angst war da auch dabei, weil du halt nicht weißt, was da drinnen abgeht. Aber dann haben sie mich nach 13 Monaten festgenommen. Ich bin gerade aus dem Admiral rausgegangen und war draußen eine Kontrolle von ein paar Jugendlichen. Und der Kripo hat mich gleich erkannt. Ich wollte um die Ecke gehen und auf einmal von hinten hat mir einer umgerammt. Sofort die Handschellen hinauf und dann bin ich das erste Mal ins Gefängnis gefahren.
Das heißt, du bist dann direkt in die Justizanstalt gebracht worden,
ja,
oder zuerst zur Polizei?
Ja, zuerst zur Polizei und nach 2 Stunden haben sie mich überstellt.
Und wie war das dann für dich? Das heißt, du bist dann das erste Mal, hast du mal ein Gefängnis betreten, zuvor hast du ja keine Erfahrung damit gehabt. Es ist ja dann irgendwann einmal die Zellentür zugegangen. Kannst du das noch beschreiben? Hast du das noch in Erinnerung, wie das für dich damals war, als 21-Jähriger?
Ja, ich habe gewusst, dass in der Zeit gerade Freunde von mir sitzen im Gefängnis. Ich habe gewusst, es wird nicht leicht. Ich habe ein bisschen Angst davor gehabt. Wo die Zellentür zugegangen ist, habe ich mir gedacht, jetzt ist vorbei, jetzt muss durch, jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Und am nächsten Tag habe ich schon ein paar Freunde gesehen, habe mir halt die Tabak und alles besorgt, was ich gebraucht habe. Eigentlich gut empfangen worden dort, aber einerseits schlecht, weil ich mich wieder heim dort gefühlt habe. Für mich war das halt sicher, ich habe gewusst, ich bin im Gefängnis, aber es war einfach zu leicht, das erste Gefängnis, dass ich dann daraus gelernt habe. Drinnen hast du neue Kontakte kennengelernt und hast einfach gedacht, wenn ich rauskomme, mache ich alles besser.
Das heißt, du machst weiter mit deinem Drogenkonsum, ja, mit deinen Dealen.
Ja, halt Konsum
du wollte besser.
Nicht weitermachen, aber mit dem Verkauf.
Das heißt, im Prinzip war die Haftstrafe für dich ja wieder ein Gewinn, wenn man so sehen kann, weil du einfach wieder Leute kennengelernt hast, mhm, und auch aus von der Modus operandi, da ist gemeint, dass man, wie geht man vor, dass du daraus wieder gelernt hast und dich weitergebildet hast?
Ja, man ist einfach klüger im Kopf geworden. Wie soll ich sagen, durch das erste Mal Gefängnis bin ich erwachsen worden. Da hat mein Kopf dann umgeschaltet. Früher habe ich immer nur leicht gedacht, nicht mehr halt einen Weg gehabt. Aber später ist einfach, ich bin immer arbeiten gegangen, aber ich habe auch nebenbei meine Sachen halt gemacht. Und danach, nach der Haft, sicher bin ich gescheiter geworden, aber das ist der Freundschaftskreis, was ich mir wieder angeschlossen habe. Das war immer das Problem bei mir.
Aber das war jetzt für dich nicht so der Schock, wo du das erste Mal in Haft gekommen bist, dass du gesagt hast, boah, das war so prägend oder das hat dich irgendwie so aus der Bank gehabt im Leben. Im Gegenteil, du hast dich, wenn ich das rausgehört habe, irgendwie auch ein bisschen zu Hause gefühlt.
Ja, schon. Das, am Anfang war es eh ganz anders, aber dann bin ich mit alten Freunden in die Zelle gekommen. Und das war für uns, wie soll ich sagen, sicher waren wir eingesperrt. Es war wie ein Kinderzimmer für uns. Weil wir waren alle zusammen, jeden Tag sind wir zusammen trainieren gegangen, spazieren. Wir haben zusammen gekocht, gegessen. Zeiten ohne Fernseher gehabt, monatelang, weil sie uns den Fernseher weggenommen haben. Aber es hat gepasst. Uns hat nie was gefehlt. Auch weil wir Familie gehabt haben, was Gott sei Dank hinter uns gestanden ist. Auch wenn wir jetzt in Haft sind, sonst wäre alles anders gewesen.
Mhm. Du hast dann die Haftstrafe dann mal verbüßt.
Ja.
Bist dann irgendwann wieder mal in Freiheit gekommen.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal reflektieren, ist es für dich nicht so eine richtige Haftstrafe gewesen. Das heißt, das hat dich verändert, weil du ein bisschen erwachsener geworden bist.
Ja.
Du hast aber auch ein bisschen was dazugelernt, weil natürlich auch andere Menschen gelernt hast, kennengelernt hast im Rahmen der Haft,
ja,
was auch in diesem Bereich tätig waren wie du, das heißt im Verkauf von Drogen.
Mhm.
Dann bist du irgendwann rausgekommen. Wie ist denn weitergegangen in deinem Leben?
Ich bin rausgekommen, ich habe eine Freundin gehabt, lange Jahre. Bei der bin ich wieder eingezogen. Dann nach 2 Wochen habe ich sofort angefangen zum Arbeiten in der Firma Siemens. Habe dort halt als Lackierer gearbeitet. Die ersten 2 Monate war ich komplett brav, nur mit der Familie, nur mit der Freundin. Dann zu Hause ein bisschen Probleme gehabt mit der Freundin. Viele Sachen zum Zahlen gehabt und einfach nicht so ein leichtes Leben. Und ich habe mich einfach für den Weg entschieden, dass ich wieder zum Verkaufen anfange. Habe wieder Drogen halt auf Kombi geholt, wieder ins Milieu eingestiegen. Die Freundin hat bei mir dann halt was gefunden, hat zu mir gesagt, was soll das wieder. Aber ich habe weitergemacht. Aber ich war nicht lange draußen, 6 Monate. Nach 6 Monaten habe ich wieder eine Hausdurchsuchung gehabt, wegen einem Kunden halt von mir. Ich habe ihm Druck gemacht, er hat mir mehr Geld geschuldet, ich bin zu ihm nach Hause gegangen. Er ist dann zur Kriminalpolizei später gegangen, weil er ist einbrechen gegangen, dass er mir das Geld zahlen kann. Und er ist erwischt geworden und hat mit der Polizei einen Plan gemacht. Die haben mich aus der Wohnung gelockt und dann im Park bin ich festgenommen geworden.
Das heißt, wenn ich nochmal zurückgehen darf, ganz kurz heim. Das heißt, du hast dann eben gearbeitet,
ja,
warst in der Familie, 2 Monate lang hast du eben nichts getan, da war, ja, die Familie sehr wichtig. Dann kamen wieder finanzielle Notlagen, sag, ja, jetzt einmal. Und du wusstest wahrscheinlich durch die Vergangenheit, dass ja durch den Drogenverkauf, dass man schnell an viel Geld kommen kann.
Ja.
Ist das, wieso hast du nicht den Weg angestrebt, dass du sagst, okay, jetzt muss ich halt arbeiten, dass das Geld legal reinkommt? War das einmal dein Gedanke oder wieso dann gleich wieder der Verkauf? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich war jung, habe viel Blödsinn gemacht, habe Handys angemeldet und die Sachen einfach nicht gezahlt und ich habe gut verdient, ich habe 2,2 für Tagschicht bekommen, aber die sind mir so draufgefahren auf den Lohn, dass mir nur, was sage ich, 1,2 geblieben sind.
Weil Exekutionen, ja, vermutlich, oder? Das heißt, es wurde was abgezogen durch Exekutionen, ja, durch die Vergangenheit, Probleme, was erschienen sind oder aktuelle Sachen, was du getätigt hast.
Ja.
Okay. Und das hat dich dann veranlasst, rasch wieder schnell an Geld zu kommen, weil du nur noch 1.000 irgendwas verdient hast,
ja,
und hast es dann kompensiert, indem du wieder ins Geschäft eingestiegen bist.
Ja.
Hast du selber auch wieder angefangen zu konsumieren?
Am Anfang nicht, nur die, was sage ich, letzten 2 Monate vor meiner Festnahme, 6 Monate war ich draußen, 4 Monate habe ich nicht konsumiert, aber verkauft. Die letzten 2 Monate habe ich wieder angefangen, 1 Monat kann man sagen mit Kokain die ganze Zeit. Zum Spielen habe ich wieder angefangen, in Wettbüros unterwegs gewesen und das letzte Monat ist Heroin dazugekommen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Das heißt am Anfang, das heißt eher weiche Drogen, wie, ja, der Anstieg oder der Wechsel denn zu Heroin, das ist ja doch heftig. Was geht da immer Menschen vor oder was ist in dir vorgegangen, dass du plötzlich so sollen ja doch starken Drogen dann greifst?
In der Zeit ist mein Taufpate, mein Onkel, gestorben und er war meine Bezugsperson. Immer wenn ich Probleme halt gemacht habe, ich konnte immer zu ihm nach Hause gehen. Er hat mich nie weggeschickt. Und in der Zeit ist er gestorben. Und für mich war das einfach, ich bin in ein Loch hineingefallen wieder und habe mich von der Familie entfernt, von der Freundin wieder entfernt und habe draußen einfach bei den Freunden das gesucht und wollte mich einfach betäuben. Ich wollte nicht dran denken. Ich habe ihm versprochen, dass ich aufhöre mit allem beim Bett noch, aber ich habe es nicht eingehalten. Und dann, ich habe einfach Schuldgefühle gehabt. Und dann habe ich mich selber wieder süchtig gemacht.
Das heißt, der Tod deines Ankerpunkts in deinem Leben, wo du immer hingehen hast können, war plötzlich nur mehr greifbar für dich.
Ja.
Und das hat dein, du hast deinen Trost und der Zusammenhalt in deiner Clique gesucht, was natürlich nicht förderlich war, und hast dann eine härtere Drogen. Wie hast du die Drogen dann eingenommen?
Ich habe die Drogen nur durch halt Nase oder geraucht, aber nie irgendwas gespritzt.
Dann, das heißt, du hast dich dann auch getrennt und den Kontakt zu deiner Familie wieder abgebrochen, hast dein Leben bestritten, indem du verkauft hast und aber zugleich auch konsumiert hast.
Ja, von der Familie halt entfernt, weil wenn du so ein Leben lebst, kannst du nicht nach Hause zur Familie gehen. Meine Mutter kennt uns gut und sie weiß gleich, was ich gemacht habe wieder. Und so zur Mutter nach Hause gehen, war für mich immer ein No-Go.
Und ich meine, dass zwischen der ersten Haft und der zweiten Haft, oder immer wieder angefangen hast zu verkaufen und zu konsumieren, wird es ja immer wieder wahrscheinlich auch zur Auseinandersetzung kommen sein, ob das eine Schlägerei war, was halt nicht polizeilich. Das heißt, du wirst ja immer wieder irgendwie Diskrepanzen gehabt haben, oder?
Ja.
Das heißt, immer wieder neue Probleme, neue Herausforderungen im Leben. Was hat dir das gegeben, die Drogen? Oder wie kann man sich das vorstellen, als Außenstehender, der was so etwas nicht nimmt? Was macht das mit dir, wenn man konsumiert oder Drogen zu sich nimmt?
Man ist in einer eigenen Welt. Man entfernt sich einfach vom System. Du bist einfach, wie soll ich sagen, der Kopf ist taub und du denkst nicht nach, was du machst. Du hast nur den einen Weg. Ich habe meinen Weg gehabt. Ich habe mir gedacht, ich werde reich mit dem Ganzen. Habe mir gedacht, ich ziehe Koks. Es war einfach... Koks hat mich zu einem Menschen gemacht. Ich war einfach aggressiv, streng. Das Problem hat angefangen, ich habe früher eine gute Connection gehabt, wo ich Drogen leicht auf Kombi holen kann.
Kombi ist gemeint auf Kaution,
ja,
das heißt,
auf Kommission.
Du darfst mitnehmen, ohne zu bezahlen.
Ja, und ich bin in einem Viertel aufgewachsen, wo das die Älteren schon gemacht haben. Ich habe dann gesehen, was für Autos die fahren, was für Leben die leben, jedes Wochenende Party machen, immer mit Frauen unterwegs. Und ich wollte es eigentlich, wie soll ich sagen, wir sind vier Brüder und alleinerziehende Mutter haben wir gehabt. Und meine Mutter hat alles für uns gemacht. Sie ist zweimal am Tag arbeiten gegangen. Sie ist nach Hause gekommen von der Arbeit. Später ist sie noch putzen gegangen, privat. Und ich bin einfach in ein Alter gekommen mit 15, 16 Jahren. Ich habe gesehen, meiner Mutter geht es nicht gut. Und meine Mutter ist die ganze Zeit nur am Arbeiten. Und ich habe mich dann entschieden, den Weg einzuschlagen, einfach Geld zu verdienen. Und mit meinem kleinen Bruder, der was ein Jahr jünger ist wie ich, haben wir zusammen... Ich war der Erste, was halt das Business aufgebaut hat. Ich habe vielen Leuten Kombi gegeben, auf Kommission halt, später zahlen. Und habe mir so meine Leute aufgebaut. Und habe meine 5 bis 10 Leute gehabt, was später halt für mich verkauft haben. Ich selber habe auch noch weitergemacht, obwohl ich nicht müsste. Aber das ist einfach die Gier. Wenn du selber süchtig bist und eine Spielsucht hast, und an Tagen 500 bis 1000 Euro verspielst, ist das einfach, der Teufelskreis. Dort rauszukommen, brauchst du Gottes Segen, anders schaffst du das nicht. Da brauchst du wirklich das Zeichen, dass du am Boden bist und nichts mehr hast. Erst dann wachst du auf. Und ich habe meinen Glauben, habe ich mich immer wieder stärken können und wieder aufbauen können. Habe wieder zum Trainieren angefangen, aber auch erst, wo ich in Haft war, habe die Bibel wieder in Tank genommen, wieder zum Trainieren angefangen. Später, wo ich rausgekommen bin, sicher mit der Familie, bin ich ab und zu in die Kirche gegangen, aber auch nicht mehr so täglich gebetet. da ist das alles dann wieder vergessen gewesen. Immer in schwere Zeiten habe ich das gemacht.
Wenn wir jetzt nochmal Zurückblick nehmen oder zurückgehen auf die Zeit, das heißt, es kam dann irgendwann einmal die zweite Verurteilung.
Ja.
Kamen dazwischen, waren wahrscheinlich andere Verurteilungen, weil du hast insgesamt 7 Verurteilungen gehabt schon. Oder
ja.
Das heißt, es waren dann immer wieder Delikte, immer wieder Verurteilungen. Irgendwann kam dann aber mal die zweite Haft.
Ja.
War das eine Untersuchungshaft oder war das ein Strafantritt dann?
Ja, ich bin aus dem Park, halt im Park gelockt worden von einem Kunden von mir. Da haben sie mich sofort im Park festgenommen. Die haben mir sofort am Boden halt Hallenschellen hinauf und haben mich ins Auto getragen. Ich habe nicht einmal den Boden berührt, weil sie sich schon 100% sicher waren, dass sie mich jetzt haben. Weil der Kripo hat mich schon jahrelang im Auge gehabt, aber er hat einfach keine Leute gehabt, was gegen mich aussagen.
Das heißt, du hast einen Kunden gehabt, das heißt, einer, der von dir Ware genommen ja. hat. Es kam dann aber zum Geldverzug, zum Zahlungsverzug.
Ja.
Du hast den dementsprechend unter Druck gesetzt, dass du an dein Geld kommst. Der hat dann, wie ich das noch in Erinnerung habe, eben einen Einbruch begangen,
ja.
wurde dann aber erwischt und hat dann sozusagen gesungen, nennt man ja das dann, glaube ich, oder?
Ja.
Und hat dann deinen Namen im Rahmen der polizeilichen Einvernahme genannt.
Ja.
Daraufhin hat die Polizei dann dich festgenommen.
Ja.
Sie haben dich dann mitgenommen, in diesem besagten Park festgenommen, haben dich dann mitgenommen, wurdest dann vermutlich zur Polizei gebracht, zur Einvernahme.
Ja.
Und dann wurdest du überstellt in die Justizanstalt.
Ja.
Okay. Was war denn dort der Grund, weil du so viel Drogen ins Haus sichergestellt worden ist? Oder was war denn der Haftgrund?
Ich habe zu Hause gebunkert gehabt, es waren 100 Gramm Heroin, 65 Gramm Kokain und 300 Gramm Marihuana.
Und das haben sie sichergestellt und das, dann bist du wieder in die Untersuchungshaft gekommen.
Ja.
Wie war die zweite Untersuchungshaft für dich? Wie kann man sich das, wie war das für dich? War das das gleiche Mal wie beim ersten Mal? War es anders? Was hat es mit dir selber gemacht? War das schon so vertraut? Du sagst, ah, das kenne ich schon.
Ich war schockiert, dass ich wirklich wieder das Leben eingeschlagen habe. Ich habe eigentlich ein gutes Leben gehabt, eine gute Arbeit gehabt, aber die Geldprobleme waren das einfach. Und ich habe mir gedacht, ich mache das für 1-2 Monate und dann höre ich wieder auf, sobald ich alles geregelt habe. Aber dann ist die Sucht dazugekommen. Spielsucht dazugekommen und da rauszukommen ist einfach schwer. Entzug habe ich zu Hause gemacht, aber nach 4 Tagen bin ich wieder rückfällig geworden, weil ich zu Hause einfach einen Streit gehabt habe. Ich habe meine Tasche gepackt, bin wieder gegangen. Aber es war einfach, wo ich mich festgenommen gehabt habe und wo ich in der Zelle gesessen bin, wie wenn es mir den Boden unter die Füße wegziehen. Ich habe mich komplett schlecht gefühlt, kaputt gefühlt. Für mich war einfach alles, wie kann man sagen, du bist lebendig, aber du fühlst dich tot innerlich. Weil du weißt, du hast keinen mehr, Familie wird jetzt nicht hinter dir stehen. Ich war 6 Monate draußen, bin wieder eingesperrt. Die haben gesagt, wir helfen da beim ersten Mal. Beim zweiten Mal habe ich einfach ein paar Monate spüren müssen, dass ich alleine bin. Aber später mit meinen Brüdern der Kontakt wieder angefangen. Mutter habe ich halt ganze Zeit Kontakt gehabt, aber ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich will nicht, dass sie mich im Gefängnis besucht, weil sie ist immer gekommen, hat immer geweint, hat gesagt, warum macht ihr das alles, ich und mein Bruder halt. Ja, aber das war der Freundschaftskreis. Und da rauszukommen ist einfach zu schwer gewesen.
Das heißt, du bist ein von der ersten Haft bis zur zweiten Haft warst du 6 Monate draußen.
Ja.
Kam es dort auch wieder zu Verurteilungen, normale Verurteilungen ohne Haft?
Vor der ersten Haft habe ich halt 4-mal Körperverletzung gehabt. Das war immer in Abständen von einem Jahr, kann man sagen. Jedes Jahr bin ich einmal wegen Körperverletzung vor Gericht gesessen. Und dann Jetzt bei der fünften Körperverletzung habe ich das erste Mal Gefängnis bekommen.
Das ist die jetzige.
Ja, die jetzige Strafe.
Wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückgehen, die zweite Haftstrafe, hast du wieder Therapie gemacht, dass du wegkommst von den Drogen, weil du hast ja wieder selber konsumiert?
Ich habe bei der Gerichtsverhandlung 24 Monate scharf bekommen. Ich habe auf Therapie beantragt. Dadurch, dass ich clean war, wollte mir der Staatsanwalt keine Therapie geben. Hat gesagt, sie sind wieder in Topform. Ich sehe sie trainieren, sie sehen gesund aus. Dann habe ich gesagt, darf ich was sagen? Ich habe gesagt, ich bin seit 8 Jahren mit Drogen in Kontakt. Ich weiß, dass ich das Leben alleine auf der Straße nicht schaffen werde, ohne Therapie. Und ich bitte um eine Therapie halt. Und dann haben wir die Gutachterin, der Richter hat gesagt, wir schicken Ihnen eine Gutachterin. Die Gutachterin ist nach 3 Monaten gekommen, nach der Verhandlung, und hat dann entschieden, dass ich auf Therapie fahre. Ich habe mit ihr 10 Minuten geredet und was ich ihr alles erzählt habe, hat sie sofort gesagt, dass ich Therapie machen muss.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Du hast eine Therapie bekommen. Wo bist du dann hingekommen? Oder?
Ich bin von Linz dann verlegt geworden nach Wien. Und von Wien bin ich dann 2 Tage später in Schweizer Haus, ist es, Therapiestation. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Bezirk, aber das ist in Wien.
Genau. Dort hast du dann, obwohl du eigentlich ein Strafgefangener warst, bist du dort gewesen und hast die Therapie dann unterzogen.
Ja, nach 8 Monaten bin ich halt dorthin verlegt geworden. Ja. Dort war ich stationär 6 Monate, habe ich Therapie gemacht, alles geschafft. Ich war 18 Monate ambulante Therapie habe ich bekommen, das heißt zu Hause zu Neustadt gehen, Point, auch Drogenberatungsstelle, und jedes Monat einen Handtest fürs Gericht abgeben. Und das halt 17 Monate lang habe ich es gemacht. Und beim 18. Monat habe ich leider diese Körperverletzung, wegen der ich jetzt im Gefängnis bin, begangen und bin wieder inhaftiert geworden.
Wenn wir jetzt da nochmal auf die erste Haft kommen und auf die zweite Haft, hat sie die irgendwie aus deiner Sicht unterschieden oder war das beide das Gleiche? Was das Wegsperren war, der Freiheitsentzug, die Gedanken, die Gefühle, oder hat sich das verändert?
Na, bei der zweiten Haft war alles anders. Ich war schockiert, weil ich bin gerade mal draußen angekommen, wieder richtig. Es waren nur 6 Monate und schon wieder weg. Und ich habe Anklage von 2 bis 10 Jahren gehabt und habe Gott sei Dank nur 2 Jahre bekommen. War sehr viel Glück im Spiel.
Das heißt, du hast dann die Therapie gemacht im Rahmen der zweiten Haftstrafe. Wie ist dir dort dabei gegangen, dir selber? Hat das was mit dir gemacht, die Therapie? Hast du über dein Leben einmal reflektiert, irgendwann einmal in der ersten oder zweiten Haft? Oder hast du generell schon mal über dein Leben nachgedacht, was da so rennt, was du da so tust?
Nachgedacht schon, aber ich habe einfach geglaubt, ich werde reich mit dem, dass ich mal mein Haus habe, mein Auto habe, einfach ein sorgenfreies Leben. Aber das ist auch nur, wenn man auf Drogen ist, weil nüchtern denkt man nicht so. Und wenn du auf Drogen bist, du machst zwar dein Geld am Tag, deine 1.000, 2.000 Euro, aber ich habe das Geld leider wieder verspielt wegen meiner Sucht und wegen meiner Drogen und habe das halt jeden Tag aufs Neue neu gemacht. Und es ist einfach, das war kein Leben, das ist einfach, du weißt, du musst das machen, weil sonst kannst du dir deinen Konsum nicht leisten, deine Sachen nicht zahlen, was du zum Zahlen hast.
Du bist doch schon länger in diesem Geschäft oder warst in diesem Geschäft dann. Ist das bei jedem automatisch so, dass der was konsumiert, dass er irgendwie wieder eine strafbare Handlung setzen muss, dass er sich das finanzieren kann?
Es wäre schon gegangen, dass ich meinen Lohn dafür nehme, aber ich war so ein Mensch, dass ich meine Bankomatkarte zu Hause gelassen habe und das für Wohnung und Essen gelassen habe. Und ich habe mein eigenes Geld für mich gemacht.
Aber ist es generell, wenn wir so wenn wir da drauf schauen auf dieses Delikt, ja, Drogenkonsum, begeht die Mehrheit Straftaten, um immer Geld zu kommen, um das zu finanzieren, oder finanzieren die Leute das auch immer aus Gehälter oder aus Erspartem?
Ja, das ist verschieden. Auch aus Ersparten.
Aber auch viel mit Delikten.
Ja, sicher, das ist der Teufelskreis, da passiert alles. Das ist, in dem Milieu siehst du alles. Da siehst du, wie Leute ihre eigenen Eltern bestellen, wo Brüder gegen Brüder kämpfen. Das ist einfach Untergrund. Das sieht man alles auf der anderen Seiten nicht von den normalen Leuten.
Du hast dann eben die Therapie da im Rahmen der zweiten Haft absolviert und dann bist du irgendwie wieder entlassen worden.
Ja.
Wie ist denn weitergegangen in deinem Leben?
Ich habe wieder angefangen zum Arbeiten sofort bei meinem Onkel in der Firma als Maler. Habe dort 4 Monate gearbeitet. Nach 4 Monaten habe ich ein bisschen Diskussionen mit ihm gehabt, weil ich wirklich alles gemacht habe. Und ich habe mit vielen Ausländern zusammengearbeitet. Und dadurch, dass ich der Jüngste auf der Baustelle war und aber so gesagt der Vorarbeiter war, weil ich von Onkel der Neffe bin, und ich auf der Baustelle eigentlich das Sagen gehabt habe und die Älteren gesagt haben, nein, die wollen das nicht machen, habe ich sie nach Hause geschickt, habe gesagt, passt, kannst nach Hause fahren, kannst dir eine neue Arbeit suchen. Daraufhin hat er meinen Onkel angerufen. Mein Onkel hat mit mir halt zum Streiten angefangen, hat gesagt, du kannst nicht die Arbeiter nach Hause schicken. Ich habe gesagt, er arbeitet nicht, er hört nicht drauf, was ich ihm sage, dass er zu machen hat. Dann bin ich mit dem Onkel ein bisschen in Streit gekommen. Er hat zu ihm gesagt, was glaubst du leicht? Du kommst gerade aus der Haft, sei froh, welche Arbeit du hast. Ich habe dann zum Onkel gesagt, ich bin nicht auf die Arbeit angewiesen. Wenn ich will, finde ich eine andere. Daraufhin bin ich nicht mehr zu ihm arbeiten gegangen. 2 Wochen später habe ich wieder in der Siemens angefangen, als Lackierer. Und hat dort halt gearbeitet. Dann auch wieder, ich war ungefähr, 5 bis 6 Monate brav. Habe keine Drogen angegriffen, gar nichts. Später wieder mit Leuten in Kontakt gekommen. Habe einen gehabt, der mich um einen Gefallen gebeten hat, weil er gerade viele Probleme hat. Er hat ein Kind zu Hause, hat gesagt, bitte hilf mir einmal. Du hast die Kontakte dafür. Er war ein guter Freund von früher. Ich habe mir gedacht, ich mache ihm einmal den Gefallen. Habe wieder die alten Leute angerufen, habe für ihn eine größere Menge besorgt. Dann ist für mich da auch wieder was hinausgesprungen. Und in der Zeit hat der Kollege, von dem ich das geholt gehabt habe, sehr viel zu Hause gehabt. Ich bin wieder hineingerutscht in das Ganze, habe wieder was genommen von dort, habe mir gedacht, ich mache es einmal, dass ich ein Geld auf der Seite habe. Ja, und dann ist wieder alles von vorne losgegangen.
Auch der eigene Konsum wieder dann?
Als erster habe ich viel Geld zusammengespart, habe mir gedacht, jetzt habe ich so viel Geld, ich habe so viel Geld schon verspielt, probieren wir einfach nochmal, vielleicht gibt der Automat dann. Bin wieder zu den Automaten gegangen, habe wieder gespielt und meine Ex-Freundin ist mir draufgekommen, hat halt bemerkt, was ich gemacht habe, dass ich das ganze Geld widerspiele. Ich bin mit ihr in Streit gekommen, habe meine Tasche gepackt, habe das ganze Geld unterm Bett genommen. Es war eine größere Summe. Und ich bin wieder ins Wettbüro gegangen und habe das Geld innerhalb von, was sage ich, nicht mal 48 Stunden verspielt.
Die größere Summe.
Ja.
Auf die Spielproblematik möchte ich dann später gern kurz eingehen.
Ja.
Das heißt, du hast dann auch wieder konsumiert dann zwischen der zweiten Haft und der jetzigen Haft.
Ja.
Hast wieder verkauft, hattest einerseits das Delikt der Spielsucht oder die Problematik der Spielsucht gehabt. Was war der Anlass, dass es dann zu dieser dritten Haftstrafe, zu der jetzigen Haftstrafe kam? Was war dort der Auslöser?
Und zwar, ich war mit 4 Freundinnen fort und 2 Freunden. Wir sind in eine Disco gegangen. Dort haben wir eine Ecke reserviert, wie ich halt nicht immer, aber ich war oft in diesem Lokal, weil dort einfach Leute waren, was einfach abhängig waren von mir und wo ich gewusst habe, dass ohne Probleme alles weitergeht, wo ich mein Geschäft halt gut machen kann. Der Türsteher hat das geduldet. Dann,
das heißt, du hast im Lokal hast du eben die Geschäfte geführt und
ja.
Das heißt, die Drogen mit reingenommen.
Ja.
Und dort dann weitergegeben.
Ja.
Hat das einen speziellen Grund gehabt, wieso das immer lokal ist, weil man sich sicherer fühlt oder was war denn der Grund? Oder?
Es war einfach, wie soll ich sagen, der Türsteher hat zu den Leuten gehört in dem Kreis, wo ich war. Und da gibt es einfach mehrere Lokale und irgendein Lokal suchst du dir, wo du immer bist, weil du brauchst ein Stammlokal, wie soll ich sagen, das war mein Lokal, wo ich einfach meine Macht drin gehabt habe. Ich habe meine Ecke gehabt, ich habe meinen Respekt gehabt.
Aber wieso braucht man das? Ist das nicht gescheiter, weil irgendwie bist du da wieder in der Gefahr, weil du hast ja gesehen, ist das nicht gescheiter im Hintergrund von zu Hause aus zum Beispiel? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du sagst, du hast das braucht, das war deins, das war deine Ecke, das war deine Macht im Haus. Ist das da nicht gescheiter, wenn man zu Hause bleibt und verdeckt eher? Weil das war dann doch sehr offenkundig von dir, oder? Du hast dich da präsentiert. Die Leute haben gewusst, sie können da reingehen und kriegen was.
Ja, präsentiert, wie soll ich sagen? Das waren Leute, was in der Nacht unterwegs waren, von mir Freunde. Die haben halt verkauft. Und ich bin dort gesessen. Und sobald die Menge verkauft gehabt haben, sind die zu mir gekommen in Geld und haben das Neue bekommen.
Und ist das aber jetzt nicht, wenn ich nochmal fragen darf, nicht gescheiter gewesen, daheim zu bleiben und die holen das zu Hause?
Von zu Hause aus habe ich fast nie was gemacht, weil von zu Hause aus sollte man nicht verkaufen. Hm. Wie soll ich sagen, dort wo du scheißt, sollst du nicht Scheiße bauen.
Hat dir das eine gewisse Sicherheit gegeben, dieses Lokal?
Ja, schon, sicher. Ich habe gewusst, auch wenn die Polizei kommt und jetzt eine Razzia macht, dass der Türsteher mich da vorwarnt oder die Kellnerin schon zu mir kommt und die Sachen halt nimmt und versteckt.
Okay. Das heißt, du warst dann, wenn wir jetzt wieder auf die dritte Haftstrafe oder auf die Verurteilung kommen, das heißt, du warst in diesem Lokal mit 3 Freundinnen und 2 Freunde?
Ja, 4 Freundinnen und 2 Freunde waren es.
Mhm. Was ist denn dort in diesem Abend oder Nacht passiert?
Und zwar, ich war drin im Lokal, ich habe mit diesen beiden Freunden, wie soll ich sagen, ich habe nach Hause fahren müssen, dass ich wieder Nachschub hole. Ich bin nach Hause gefahren, habe das Geld dort gebunkert, habe wieder neue Ware mitgenommen, bin wieder in das Lokal gefahren, habe einen Anruf bekommen von einer Freundin, die hat gesagt, dass da 3 Kerle heute sind und die ganze Zeit belästigen, zum Tisch dazusetzen und einfach nicht weggehen.
In diesem Lokal oder woanders?
Ja, in diesem Lokal.
In deinem Lokal sozusagen, ja. Wenn ich es so nennen darf.
Ja. Ja,
wo du immer...
Der Türsteher hat einer gesagt, geht's weg von dort. Türsteher ist wieder nach oben gegangen, die sind wieder dort. Er hat sich halt auf die Lehne hingesetzt von der Couch und hat wieder probiert, mit ihr zu reden. Hat sie gesagt, komm, bitte, ich will dich kennenlernen. Und das war einfach das Mädchen, mit der ich gerade seit, 2-3 Wochen habe ich sie kennengelernt. Und ich habe öfters bei ihr geschlafen und einfach...
Es war eine Bindung da
schon. Ja, halt Bindung. Ich habe gewusst, dort ist mein Bunkerplatz und da dürfen keine Leute hingehen. Und ich muss schauen, dass dort keiner hingeht und keiner in die Wohnung geht. Von ihr. Weil dann, ich bin einfach in Gefahr. Das ist einfach, keiner darf das wissen, dass das dort ist. Und sie ist in den Lokal gewesen und ich bin die Stiegen hinuntergegangen. Und da ist auf einmal einer gesessen, den ich mal auf Kommission gegeben habe, halt auf Kombi. Und der ist leider mit der Ware nach Deutschland verschwunden. Ich habe ihn 3 Jahre lang gesucht, nicht gefunden. Sein großer Bruder hat 1 Monat später, nachdem er das gemacht hat bei mir, halt, er hat mich abgezogen, das gezahlt, die Geldsumme. Er hat gesagt, lass meinen Bruder bitte in Ruhe, mach ihm keinen Stress, weil er gewusst hat, was passieren wird. Und nach 3 Jahren, ich habe das schon vergessen gehabt, ich gehe in das Lokal hinein, ich gehe die Stiegen hinunter und auf einmal schaue ich bei der Couch und sitzt er genau auf der Couch hinoben bei der Ecke halt drauf. Ich bin hingegangen, ich habe gesagt, was soll das? Er hat sich als erster entschuldigt, aber er war mit 2 Freunden dort und hat einfach keinen Respekt gezeigt. Und für mich war eigentlich, er hätte Respekt haben müssen von mir. Weil er hat gewusst, dass er einen großen Fehler bei mir gemacht hat und dass ich das nicht vergessen werde, was er gemacht hat. Weil ich habe ihm in einer schweren Zeit geholfen und er hat mich trotzdem dann, wenn ich es so sagen kann, gefickt. Und dann sind wir halt in Streiten gekommen. Ich habe zu ihm gesagt, komm, geh mal hinauf. Türsteher ist gleich hinuntergegangen. Hat gesagt, hör auf, mach keinen Stress hier. Ich habe gesagt, komm, geh mal hinauf. Wir sind hinaus aus dem Lokal gegangen. Ich habe zum Türsteher gesagt, lass ihn nicht mehr hinein. Er hat dann zu mir gesagt, wer bist du, dass du das sagst? Ich habe gesagt, bitte geh weg. Mach keinen Stress hier. Er ist halt, wollte zu mir Kopf an Kopf kommen. Ich habe ihn weggestoßen, habe gesagt, denk nach, was du machst. Seine 2 Freunde sind dazugekommen. Er hat sich in der Hinsicht halt mächtig gefühlt. Ich habe gesehen, entweder mache ich jetzt was oder ich werde am Schluss der sein, was bekommt. Er ist wieder zu mir zubergekommen, wollte mich stoßen, ich habe ihn wieder weggestoßen, dann habe ich ihm einen Kick auf den Fuß gegeben. Er hat in seine Tasche gegriffen, wollte ein Messer ziehen, weil was anders kann ich mir nicht vorstellen, dass er ziehen wollte. Ich bin 1 Schritt auf die Seite, ich habe gesehen, dass die Freunde auch zubekommen auf mich, wollten auf mich losgehen. Ich habe ihm leider einen Schlag versetzt. Er ist gleich am Boden geflogen, das Blut ist gleich gespritzt. Das war doppelter offener Kieferbruch. Ich habe gesehen, was ich gemacht habe. Ich bin sofort weggelaufen. Bin 5 Minuten gelaufen, bin in eine Seitengasse hineingelaufen. Leider ist ein Kriminalpolizeiauto gestanden. Und sofort ausgestiegen, haben die Waffe gezogen, haben gesagt, stehen bleiben. Dann bin ich stehen geblieben, habe gewusst, jetzt bin ich festgenommen. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass ich sofort wieder ins Gefängnis komme. Und die haben mir gleich die Handschellen hinaufgegeben. Auf der Polizei haben sie gleich den Staatsanwalt angerufen. haben gesagt, was machen wir? Ich habe am Telefon sofort gehört, sofort in U-Haft. Und dann war alles eigentlich wieder vorbei. Und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt die Therapie, alles, die ambulante Therapie, alles gemacht. Jetzt wird meine alte Strafe aufgemacht, plus die neue. Aber Gott sei Dank, dass Drogen und Körperverletzung nicht zusammen aufgemacht werden können, ist nur die Körperverletzung aufgemacht worden. Und da habe ich 2 Jahre halt Freiheitsstrafe bekommen, die was ich jetzt gerade absitze.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem Abschluss endet vorerst der erste Teil unserer Reise in das Leben des Verurteilten. Doch die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Im nächsten Abschnitt werden wir genauer hinsehen und weitere Aspekte beleuchten. Bleibt gespannt, wenn wir im zweiten Teil die Erzählungen fortsetzen. Bis dahin, alles Liebe und Gute, euer Daniel Smeritschnik.